Ja, Heiliger Geist, ich möchte dir danken für deine Gegenwart, Herr. Ich möchte dir danken, dass du unter uns bist, dass du Gutes vorbereitet hast. Und ich bitte dich, Herr, dass du mich auch leitest in dem, was ich weitergebe, Herr. Ich möchte wirklich ja, nichts predigen als Christus, und zwar den Gekreuzigten und auch wieder Auferstandenen. Ich danke dir, Herr, dass du ja, dein Wort sendest heute zu uns. Ich bitte dich, dass es erbauend ist, aber dass wir es auch ganz praktisch umzusetzen wissen. Ich danke dir, dass du Gutes durch uns auch wirkst in dieser Stadt, Herr. Amen. Ja, falls es mit der Lautstärke zwischenzeitlich nicht passen sollte, soll sich jemand melden, dann kriegen wir das hin. Es sind auch noch Plätze frei, wenn Sie möchten, können Sie, wie Sie wollen, genau. Ja, ich denke zwar, dass der ein oder andere von euch eventuell diese Woche eine Art von Fasterei oder von Fasten begonnen hat. Dennoch möchte ich zu Beginn einen Vers mit reinnehmen, wo es unter anderem ums Schlemmen geht. Das soll jetzt niemanden in Versuchung bringen, ja. Es soll niemand durch Schlemmen am Fasten hemmen, aber jedenfalls, der Vers, den wir uns anschauen, steht in Prediger 10, und da möchte ich mal was einleiten mit Prediger 10, Vers 16 und 17. Da heißt es: Wehe dir, du Land, dessen König ein Junge ist und dessen Fürsten schon am Morgen schlemmen. Wohl dir, du Land, dessen König ein Edler ist und dessen Fürsten zur rechten Zeit speisen, um sich zu stärken und nicht um sich zu betrinken. Wir sind dankbar für Obere, die nicht die ganze Zeit nur schlemmen und sich betrinken. Wir sind dankbar für Obere, wie es hier heißt, die speisen, um sich zu stärken. Und ich werde jetzt kein Ernährungsseminar mit euch machen, zumal ich dazu auch nicht qualifiziert wäre oder wirklich was sagen könnte. Aber wenn ich euch jetzt frage, welche Speise stärkt einen Menschen am meisten? Oder ja, stark, das ging ganz, ganz schnell. Also für die, die es visuell nicht wahrgenommen haben, Detlef zeigte gerade ein Exemplar des Wortes Gottes. Und genau das ist natürlich das, was uns am meisten stärkt. Deuteronomium 8, Vers 3, Matthäus 4, Vers 4, Lukas 4, Vers 4, das sind die Verse, wo heißt, dass der Mensch nicht lebt vom Brot allein, sondern von jedem Wort, was aus dem Mund Gottes kommt. Es gibt auch noch andere Verse: Als ich dein Wort fand, verschlang ich es, und so weiter. Und wir sind dankbar für auch Obere, die das Wort Gottes aufnehmen. Und mich hat es so gefreut, wir hatten letzte Woche war es, im Donnerstagsgebet hatten wir darüber gesprochen, dass unser Oberbürgermeister Herr Zeitler hatte einen Bibelvers zitiert, auf den ich auch nachher gleich kommen möchte. Und als ich so darüber nachgedacht habe, eigentlich, das hat ja schon eine gewisse Gewichtung, wenn heutzutage sich jemand, wenn man das so sagen darf, noch traut, ja, in der Öffentlichkeit auch da was, auch Stellung zu beziehen oder auch so einen kleinen Nebensatz auch zu sagen, okay, er bezieht sich auf die Bibel. Und mir kam ein Vers im Kopf, ich habe den ewig gesucht, ich habe den irgendwie erst nicht gefunden, hatte den anders im Kopf. Aber in Sprüche 16,10 heißt es nämlich auch: Ein Gottesspruch ist auf den Lippen des Königs. Oder Luther sagt, Weissagung ist im Munde des Königs. Das fand ich interessant, in dem Zuge das so zu lesen. Heißt jetzt natürlich nicht, dass alles, was ein König oder ein Oberer sagt, dass das alles Gottes Aussprüche sind. Das will ich nicht so tun, als wäre das so. Das ist natürlich nicht so. Aber ich musste daran denken, also als er dieses Wort, oder als ich gehört habe dass, und dann auch gelesen habe, dass er dieses Wort zitiert hat. Jetzt möchte ich uns aber nicht länger hinhalten und sagen, ja, da hat der Oberbürgermeister ein Wort Gottes zitiert. Viele, die im Gebet waren, wissen auch, was es war. Es war aus Jeremia 29,7 diese Aussage, das Beste der Stadt zu suchen. Suche der Stadt Bestes. Und ich meine, Amen, das wollen wir auch tun. Ja? Das Beste der Stadt suchen. Wir gucken uns das gleich auch nochmal den ganzen Vers an. Für mich ist der ganze Kontext von dem Kapitel ja für mich persönlich auch ganz interessant, weil es geht ja darum, dass die Judäer sind weggeführt nach Babel, und dann spricht der Herr das zu ihnen, okay, dass sie das unter anderem das Beste der Stadt suchen sollen. Und ich bin jetzt zwar nicht entführt worden in eine andere Stadt, aber noch bevor ich entwöhnt wurde, also da war ich so 4 Jahre alt, sind wir als Familie, Elias, also der Wohlgemut Elias, sind wir hier runtergezogen, und seitdem bin ich hier und habe schon so in der Jugendzeit und so immer wieder so mir so gefragt, bin ich hier richtig, ist es der Ort, wo der Herr für mich möchte und so, und bin jetzt Stand heute so auch der Auffassung, ich möchte Jeremia 29,7 ausführen, so dass hier für die Stadt auch meinen Teil mit dabei zu tun, Gutes zu tun. Jeremia 29,6 ist auch interessant, will ich auch ausführen, aber an einem anderen Tag, eine andere Predigt. Alles hat seine Zeit. Wir schauen uns Jeremia 29,7 an, da heißt es, der ganze Satz ist es, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen, und betet für sie zum Herrn, denn wenn ihr es wohl geht, wird es auch euch wohl gehen. Und jetzt denkt wahrscheinlich der eine oder andere, der diesen Vers auch schon mal gelesen, gehört hat, darüber eine Predigt gehört hat, vielleicht, okay, für die Stadt beten, fertig, passt. Und ich habe so das Gefühl, irgendwie, auch als ich den Vers wieder gehört hatte, erst so, ja, ja, genau, für die Stadt beten, genau. Aber irgendwie beim drüber nachsinnen, beim Wiederkäuen des Verses, sage ich mal, hatte ich so gedacht, ob das nicht vielleicht auch zwei unterschiedliche, beides auch gute Anweisungen sind, die hier kommen. Einmal, suchet der Stadt Bestes, und da heißt es, und betet für sie zum Herrn. Und ich möchte das heute ein bisschen aufteilen, einmal der Stadt Bestes zu suchen und dann auch für sie zum Herrn zu beten. Bei dem Suchen des Besten für die Stadt, das werde ich nochmal in zwei Punkte aufteilen. Für diejenigen, die jetzt mathematisch ein bisschen Schwierigkeiten haben, das jetzt auszurechnen, das heißt, es sind insgesamt drei Punkte, die heute kommen. Okay, und das Erste, ich möchte mal zuerst eingehen auf das Gebet, Gebet für die Stadt. So, jetzt kann man natürlich sich denken, wenn man hier in Treffpunkt Leben sitzt, Treffpunkt Leben Biberach, und der redet jetzt über Gebet, ob das nicht ein bisschen ist wie Eulen nach Athen oder Reis in meine Wohnung bringen, dass das eigentlich ein bisschen unsinnig ist. Irgendwie, wir beten doch eh schon die ganze Zeit, aber ich glaube, ihr seid dabei, dass sagen, da möchten wir uns einfach noch mehr zu ermutigen, weiter zu beten. Ich bin so dankbar für das abendliche Gebet, war jetzt die Woche auch mal ein paar Mal wieder dabei, jeden Abend sich online zu treffen, zu beten. Und wir möchten im Gebet dranbleiben. Ja? Zacharja prophezeite damals schon, Zacharja 12, Vers 10, über das Haus David und über die Bürger Jerusalems will ich ausgießen den Geist der Gnade und des Gebets. Und sie werden mich ansehen, den sie durchbohrt haben. Sie werden um ihn klagen, wie man klagt um das einzige Kind, und werden sich um ihn betrüben, wie man sich betrübt um den Erstgeborenen. Also auch hier messianische Verheißungen oder messianische Prophetie noch mit drin, und wo wir hören dürfen, okay, dass der Geist der Gnade und des Gebets ausgegossen wird. Wir wissen, dass der Heilige Geist heute über uns ausgegossen ist, dass der Heilige Geist in uns wohnt, und wir wissen auch, dass er uns zum Gebet ja anleitet. Einmal ganz klar, Sprachengebet ist uns bekannt, aber auch natürlich, auch wenn wir im Verstand beten, dass er uns führt, dass er uns leitet. Wir hatten letzten Monat hatte ich auch schon mal über das Gebet an sich gesprochen. Vielleicht kann sich jemand erinnern. Ich kann sagen, es gibt jetzt keine Abfrage oder so. Das möchte ich, weil wenn man mich jetzt abfragt über andere Predigten, ich kann auch nicht alles dann sofort aus dem Stegreif wiedergeben. Aber ein Vers, den wir uns angeguckt haben, war Philipper 4, Vers 6, wo es heißt, sorgt euch um nichts, sondern in allem lasst durch Gebet und Flehen mit Danksagung. Ja, mit Danksagung, genau, eure Anliegen vor Gott kund werden. Und wir möchten heute eine andere Stelle noch anschauen, ein bisschen mehr auf das Thema fokussiert, in 1. Timotheus 2, die Verse 1 bis 4. So ermahne ich nun, dass man vor allen Dingen Bitten, Gebete, Fürbitten und Danksagungen darbringe für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Preis den Herrn. Für alle Menschen zu beten, ich glaube, Helmut, du hattest es mal zitiert vor ein paar Monaten, wo du gemerkt hast, dass das ja auch echt viele sind. Ja? Und dass wir wirklich beten für diese Stadt, auch beten für die Oberen. Und dann heißt es ja auch Danksagungen für alle Menschen, für Könige und alle, die in hoher Stellung sind. Ich weiß gar nicht, wie oft ich das, also, oder ich weiß schon, dass ich das aktiv eher nicht so oft mache, so zu sagen, ich danke für diesen Oberen, ich danke für jenen Oberen, ich danke für dies oder das. Ich glaube, da darf ich noch wachsen. Vielleicht der ein oder andere hier auch. Wir sind eine dankbare Gemeinde, aber auch dankbar zu sein für die Stadt, in der wir leben, für das, was der Herr hier schenkt und auch dankbar zu sein für die Oberen. Ja? Ich meine, wenn sie die Bibel zitieren, dann erst recht, sind wir erst recht dankbar, aber so oder so soll man dankbar sein. Ja? Preist den Herrn, im Gebet dran zu sein und dankbar zu sein. Und um zum zweiten Punkt zu kommen, denke ich, dass diese Dankbarkeit, ja, ist zum einen was, das drücken wir im Gebet aus, das drücken wir einander gegenüber aus, dürfen wir auch im Geschäft oder so vielleicht mal, und nicht nur vielleicht mal, sondern sicherlich gerne und auch häufig erwähnen, dass wir dankbar sind. Also ich weiß nicht, meine Kollegen sind nicht immer so dauerhaft für alles dankbar, habe ich das Gefühl, aber es ist ein anderes Thema. Und ich glaube aber, dass diese Dankbarkeit können wir auch zeigen, indem, wie wir wandeln, wie wir unser Leben leben in dieser Stadt. Ja, das ist nicht nur was, dass es nicht nur darum geht, eben das Beste der Stadt zu erbeten, sondern auch selber mit den Möglichkeiten, die Jesus uns geschenkt hat, wirklich zumindest mal was Gutes für die Stadt zu tun. Da hatte ich letzte Woche so ein Erlebnis, das könnte man jetzt sagen, das ist eigentlich eine alltägliche Sache, aber ich fand es interessant, was ich da dann so daraus gedeutet hatte für mich. Ich stand am Fenster, ja, okay, weil ich habe so überlegt, worüber soll ich predigen nächste Woche? Und dann gucke ich so und da laufen so 4 junge Männer laufen die Straße entlang. Und die 4 jungen Männer haben keinen Gelähmten getragen, falls jetzt jemand denkt, irgendwie, ja, Bibelkenner wissen Bescheid. Die hatten andere Lasten zu tragen, so sah es mir aus. Naja, und ich weiß nicht, das kennt vielleicht der andere sogar besser als ich, aber ich hatte so irgendwie so gedacht, irgendwas liegt da in der Luft oder irgendwas. Und dann war es auch so, da hat dann einer von denen, hat dann seine, 15 Uhr Mittag war es, hat dann seine Bierflasche vor sich auf den Boden geschleudert, auf dem Geh- und Fahrradweg, was natürlich taktisch gesehen unklug ist, die vor sich hinzuwerfen, aber ich wollte dann da auch jetzt nicht reinreden. Naja, okay, aber auf jeden Fall hat er das gemacht und dann sind die weitergelaufen und dann ist ja die Frage, also das war gegenüber von unserem Haus auf der anderen Straßenseite auf dem Gehweg. Und dann ist natürlich die Frage, okay, was mache ich da jetzt? Und da habe ich natürlich auch erstmal gebetet gehabt, also von der Ferne, die 4 so gesegnet und darum gebeten, dass der Herr ihnen begegnen möge. Und während ich so bete, war mir schon relativ natürlich klar, also ich bin dann schon aufgestanden oder losgegangen vom Fenster, war mir schon relativ klar, was jetzt mein Job ist. Aber ich hatte dann auch gleichzeitig so ein Wort irgendwie vernommen, was ich sehr schön fand, was eigentlich klar ist, aber was ich schön fand, da nochmal so zu hören, als ich da so diese Glasscherben sehen musste auf dem Wege, hatte ich so einfach so gehört, so wie, oder gemeint zu vernehmen, wie Jesus sagt, dass er Biberach liebt. So. Und das war für mich irgendwie interessant in diesem Moment, das nochmal so, ja, klar zu machen. Natürlich ist Biberach jetzt, ich will jetzt nicht sagen, Biberach ist eine krassere Stadt als die und die Stadt oder die und die Stadt. Und ja, aber er liebt diese Stadt. Er liebt die Menschen, die in dieser Stadt sind. Und das fand ich sehr schön. Und deswegen, wie habe ich dann weitergemacht? Ja? In Jakobus 2, Vers 15 und 16, Jakobus 2, spannendes, überhaupt Jakobus Vers oder Brief ist für mich spannend, manches so richtig zu deuten. Aber Jakobus 2, Vers 15 und 16 heißt es in der Mengenübersetzung, wenn zum Beispiel ein Bruder oder eine Schwester keine Kleider hat und an der täglichen Nahrung Mangel leidet und dann sagt jemand von ihnen zu ihnen, geht hin in Frieden, wärmt euch und esst euch satt. Ohne ihnen jedoch das zu geben, was ihr Leib bedarf, welchen Nutzen hat das für sie? Obwohl der Kontext ist so im Glauben, der zu Werken führt. Und mir war in diesem Moment dann auch bewusst, ich weiß, jetzt rede ich relativ lange einfach über eine Glasflasche, die kaputt gegangen ist, aber mir war in dem Moment dann natürlich schon auch bewusst, okay, ich werde jetzt nicht so lange beten, bis sich die wegbewegt, sondern bin ich halt kurz gesagt runtergegangen, habe die aufgekehrt, also dann war es wieder eine ganz normale alltägliche Situation, ich kehre die Flasche auf, ein Fahrradfahrer kommt vorbei, ich salutiere, er dankt, das war ganz lustig dann eigentlich, aber ich habe mich dann erwischt und so gedacht, hey, wann habe ich eigentlich das letzte Mal so, klar, man hat mal ein Papier aufgehoben oder so, aber habe ich was Gutes für die Stadt getan? Und also ich weiß, dass es Menschen hier drin gibt, die haben da schon mehr, auch Dienste am Nächsten getan und so, aber ich habe mich so erwischt und gedacht, eigentlich ist da in meinem Leben gar nicht so viel gewesen. Also wo ich jetzt irgendwie unterwegs war und mich in der Stadt positiv beteiligt habe, jetzt auch ohne einfach das Wort Gottes irgendwie weiterzugeben, sondern einfach ganz praktisch gesehen. Ja? Also ich meine, wenn nicht wir Christen Gutes tun, also keine Ahnung, dann fand ich es interessant. Das heißt jetzt nicht, dass wir jetzt alle zum Müll sammeln gehen müssen. Tatsächlich habe ich aber in der Vorbereitung gedacht, es wäre eigentlich auch cool, einfach mal so als Gemeinde zusammen Müll sammeln gehen, weil dann könnte man so hingehen, so den Müll aufsammeln und wenn dann Leute einem entgegenlaufen, sagt man, hey, haben Sie was abzugeben? Also, oh, nee, alles gut, Dankeschön. Aber hat Jesus ihr Herz schon gereinigt? Weißt du, verstehst du, kannst du gleich evangelistisch das verwenden, so mit der Müllzange noch ein bisschen mehr Autorität aus dem nee, Spaß. Aber ich dachte, sowas können wir eigentlich wirklich irgendwie machen oder so. Also, wenn da jemand Ideen hat, kommt gerne nach dem Gottesdienst auf mich zu, da besprecht es miteinander. Also, irgendwie so Aktionen fände ich eigentlich auch mal nicht schlecht. So. Einfach der Stadt nicht nur ja, Gutes zu herzubeten, sage ich mal, sondern ja, oder in dem Sinne, sich vielleicht sogar zu bekümmern über das, was in der Stadt alles so passiert, sondern stattdessen sich um die Stadt zu kümmern. Versteht ihr? Amen. Das ist ja sogar rhetorisch gar nicht schlecht. Ja, Gutes für die Stadt zu tun. Also, denn kognitiv haben das alle verstanden, aber das ist was, das muss man halt auch praktisch dann umsetzen. Also, kommt gerne auf mich zu, vielleicht kann man da wirklich mal zeitnah was praktisch mal starten. Und ein bisschen Evangelisation dabei ist vielleicht auch nicht schlecht, ne? Aber wie der Herr dann leitet. Naja, aber das ist, denke ich, gut, Gutes zu tun für die Bürger in dieser Stadt, für die Stadt. Aber ich habe ja schon angekündigt, dass ich diesen zweiten Teil, dass ich da nochmal einen dritten Teil dazu gebe. Wir möchten ja das Beste für die Stadt. Und ich mache es mir jetzt nicht an, dass ich da die ultimativen Lösungen für alles habe, aber ich weiß doch einen, der eine ultimative Lösung für die Menschen hat. Was denkt ihr denn, ist denn das Beste, was einem Biberacher widerfahren kann? Hat jemand eine Idee? Amen. Auch der Heilige Geist ist dann die nächste Stufe. Amen. Ja. Also ich dachte, da kommt ein bisschen mehr, aber ist okay, alles gut. Ich schreie ja auch nicht immer rein, deswegen möchte ich euch gar nicht da, ist, okay, ist in Ordnung. Die Antwort war ja richtig. Ja, im Endeffekt, Begegnung mit dem Herrn. Psalm 16, Vers 2 heißt es, meine Seele, du hast zum Herrn gesagt, du bist mein Herr, es gibt für mich nichts Gutes außer dir. Oder das kannst du übersetzen, was heißt das, du bist mein ganzes Glück und in die Richtung. Also das Beste, was ein Biberacher und natürlich auch Menschen außerhalb von Biberach, ist klar, begegnen kann oder was erfahren kann, ist ja, das Evangelium zu erfahren und dann darin Rettung zu erleben, Befreiung zu erleben, zu erfahren, ewige Gemeinschaft, Verbundenheit mit Jesus zu haben und eben Vergebung der Schuld. Das ist mit Abstand allerbeste, was wir in dieser Stadt den Menschen weitergeben können. Wir haben ja vorher gelesen in 1. Timotheus 2, dass wir beten sollen, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen können, in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Denn dies ist gut und angenehm vor Gott, unserem Retter, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Also ich habe keinen Zweifel daran, dass Jesus will, dass jeder einzelne Biberacher gerettet wird. Machen wir es nochmal deutlicher, 2. Petrus 3,9 heißt es im zweiten Teil, er möchte nicht, dass irgendjemand verloren geht. Er möchte vielmehr, dass alle zu ihm umkehren. Ja, das ist Gottes Wille für diese Stadt, das ist mir ganz klar. Das ist Gottes Wille für die Welt im Endeffekt. Er will, dass sie alle gerettet werden. Mir ist aber auch aufgefallen, dass er seinen Willen nicht in dem Sinne ausführt, dass ich morgens aus dem Haus rausgehe, in mein Auto einsteige und merke, okay, ich kann nicht auf die Straße abbiegen, weil wieder 200 Engel vorbeifliegen, die gerade am Evangelisieren sind. Also irgendwie ist halt die Art und Weise, wie der Herr das Evangelium zu den Menschen bringt, halt hat auch was mit uns zu tun. Sagen wir es mal so, tasten wir uns vorsichtig heran. Ja, ich möchte ja niemanden überfordern. Aber wir möchten gefördert werden durch das, was das Wort Gottes sagt. Ja, wir möchten den Menschen, im Endeffekt sind wir es, die den Menschen von Jesus erzählen dürfen, die wir Zeugnis weitergeben dürfen, dass wir den Leuten erklären, dass wir gerettet sind. Und ich finde es auch gut, auch ich meine, ihr, die ja hier sitzt, ihr wisst es wahrscheinlich, ihr wisst es, glaube ich, alle, so wie ich euch sehe, die ich kenne, wovon und wozu wir gerettet sind. Aber ich denke, man kann sich auch gerne immer wieder darüber Gedanken machen, weil es ist das Beste, was in unserem Leben passiert ist. Ja, auch wenn andere Dinge manchmal wegbrechen, Dinge, die man lieb gewonnen hat, vielleicht aus dem Leben verschwinden, so durfte ich auch kürzlich wieder erfahren, dass doch die Erlösung durch Jesus am Kreuz für uns bleibt. Und wenn ich jemandem erzähle von, oder wenn ich jemandem rede über, der Jesus noch nicht kennt, über die Notwendigkeit Jesu, dann komme ich oft auf zwei Punkte zu sprechen. Also gibt es natürlich verschiedene Herangehensweisen. Ich bin ja nicht der Evangelist, ich gebe nicht den evangelistischen Seminarkurs jetzt, aber wo ich sage, hey, also wenn man ehrlich ist, dann muss man zwei Dinge ganz klar erkennen. Auf der einen Seite, und das wird auch niemand leugnen, ist, wir merken, hey, auf dieser Welt gibt's Leid, gibt's Traurigkeit, gibt's Ungerechtigkeit, all diese Dinge. Und auf der anderen Seite wissen wir, dass jeder Mensch, auch wir selber, Menschen sind. Wenn es bei der wichtigen Stelle kommen würde, dann wäre ich zufrieden, aber sonst verwirrt es mich ein bisschen. Ja, du hast es in der Hand. Also das eine ist zu wissen, okay, klar, es gibt Leid, das wird niemand leugnen, aber dann auch nicht zu leugnen, hey, wir sind alle sind Menschen, die auch Fehler machen. Ganz klar, die Bibel sagt, ihr wisst es, dass wir sündigen. Und die Bibel macht uns ja klar, dass dazwischen ist ein ganz klarer Zusammenhang. Wir wissen, dass von Gott, vom Vater im Himmel, kommt jede gute und vollkommene Gabe. Von ihm kommt alles, was gut ist, ganz kurz gesagt. Aber getrennt von ihm können wir nichts tun. Wir wissen, dass unsere Sünde, die wir getan hatten, hat uns getrennt wie eine Mauer zu Gott. Stand zwischen uns und Gott. Und das Problem, ultimative Problem mit dieser Mauer ist auch, dass die erstmal bestehen bleibt und so lange bestehen bleibt, bis irgendjemand die einreißen kann. Und wenn niemand die einreißt zu Lebzeiten, dann bleibt die für ewig bestehen. Aber in der Bibel wird ganz klar, dass es einen Weg gibt, einen Weg geben muss, wie diese Mauer zwischen uns und Gott niedergerissen werden kann. Und zwar, dass jemand, der nie gesündigt hat, jemand, der nie etwas falsch gemacht hat, dass er die Verantwortung übernimmt, dass er stellvertretend für uns sich opfert, sein Leben gibt. Wir wissen, dass es kein Mensch je geschafft hat, außer einem, dem menschgewordenen Sohn Gottes, Jesus Christus. Nach Philipper 2, Vers 6, er, der Gott in allem gleich war und auf einer Stufe mit ihm stand, er nutzte seine Macht nicht zu seinem eigenen Vorteil aus. Im Gegenteil, er verzichtete auf alle seine Vorrechte und stellte sich auf dieselbe Stufe wie ein Diener. Er wurde einer von uns, ein Mensch wie andere Menschen. Aber er erniedrigte sich noch mehr. Im Gehorsam gegenüber Gott nahm er sogar den Tod auf sich. Er starb am Kreuz wie ein Verbrecher. Deshalb hat Gott ihn auch so unvergleichlich hoch erhöht und hat ihm als Ehrentitel den Namen gegeben, der bedeutender ist als jeder andere Name. Und weil Jesus diesen Namen trägt, werden sich einmal alle vor ihm auf die Knie werfen. Alle, die im Himmel, auf der Erde und unter der Erde sind. Jesus hat für deine Schuld bezahlt und Jesus hat sein Leben gegeben, damit du frei sein kannst und in Ewigkeit bei ihm sein kannst. Es ist ein riesiges Geschenk, aber wie mit allen Geschenken, die wir geschenkt bekommen, müssen wir uns selber entscheiden, packe ich das jetzt aus oder nicht. Römer 10, Vers 9 heißt es, wenn du also mit deinem Mund bekennst, dass Jesus der Herr ist und mit deinem Herzen glaubst, dass Gott ihn von den Toten auferweckt hat, dann wirst du gerettet werden. Es bedarf diesem aktiven Schritt, wirklich zu sagen, okay, Jesus, komm in mein Leben, sei der Herr meines Lebens und ich glaube daran, dass du für mich am Kreuz gestorben bist. Ich glaube auch daran, ich sehe das ein, dass ich das nötig habe, dass du am Kreuz für mich starbst, ja? Dass ich Schuld habe, die vergeben werden muss. Und wenn wir diesen Schritt tun, wenn die Biberacher diesen Schritt tun, dann erfahren sie ewiges Leben, erfahren sie ewige Gemeinschaft mit Jesus. Und das ist das größte Geschenk, was jemand erhalten kann. Das ist ein Geschenk, das hat Jesus schon, sagen wir mal, ja, erkauft, vorbereitet und wir dürfen uns einfach übergeben, indem wir den Leuten davon erzählen, indem wir den Leuten von Jesus erzählen, von dem, was er getan hat. Ich weiß, dass jetzt der eine oder andere wahrscheinlich hier sitzt und sich denkt, ja, ich bin ja kein Evangelist, also denkst du über dich. Und vielleicht der ein oder andere, der sogar ein bisschen theologisch bewandert ist, kommt jetzt, ja, gibt es auch so einen fünffältigen Dienst, ja, gibt unterschiedliche Aufgaben im Reich Gottes, gibt unterschiedliche Glieder, wir sind nicht alle gleich, wir sind nicht alle Elias Denzel zum Beispiel, ja, das ist korrekt, ich bin auch nicht er. Aber ich sag mal so, ich bin auch kein Koch, aber trotzdem koche ich immer mal wieder was, weil ich halt was zum Essen brauche als Mensch. Ich bin auch kein Ankleider, das ist anscheinend immer noch ein offizieller Beruf, habe ich extra auf der Jobbörse geguckt. Ich bin kein Ankleider, aber ihr müsst es beurteilen, aber ich kriege es schon hin, mich selbst einigermaßen anzukleiden. Und ich bin, wie ich denke, womöglich auch jetzt nicht ein Evangelist von meiner direkten Berufung, aber ich bin Christ und deswegen erzähle ich von Jesus. Amen. Es kam schon mal eine Rückmeldung. Amen. Amen. Also versteht ihr, was ich damit sagen will? Also ich denke nicht, dass jeder von uns als Evangelist berufen ist und das bedeutet, dass dann jeder von uns Evangelisationseinsätze initiieren und anleiten muss. Das glaube ich nicht, dass das so ist. Aber ich denke, dass jeder von uns, und das, davon bin ich überzeugt, jeder von uns, der Jesus erlebt hat, hat eine Geschichte zu erzählen, die andere ermutigen wird. Er hat eine Geschichte zu erzählen, wo Kraft drin ist. Und Kraft, die dich befreit hat im Evangelium, darfst du teilen mit anderen. Preist den Herrn. Ich möchte da noch zwei biblische Ermutigungen noch mit dazugeben. Mir fiel da auch kürzlich mal auf, dass es biblische Beispiele dafür gibt, aus denen ich rauslese, dass uns der Herr Jesus selbst nochmal in einer ganz anderen Form vielleicht auch begegnet, während wir evangelisieren. Und ich fand das interessant, in den Evangelien, gerade Matthäus 28, kommt dann ja auch nachher auch der Missionsauftrag, aber bei der Besehung des Grabes, als Maria Magdalena und die andere Maria dann da hingehen und dann kommt ein Erdbeben, Begegnung mit einem Engel, der berichtet, dass Jesus nicht dort sei, sondern auferstanden ist, dann geht es weiter in Matthäus 28, Verse 8 und 9. Und da finde ich interessant, was da dann geschrieben steht. Sie bekommen den Auftrag, eben das jetzt den Jüngern zu verkündigen. Und da heißt es, sie gingen schnell zum Grab hinaus, mit Furcht und großer Freude. Das ist auch immer dieses Furcht und große Freude. Also das, preis den Herrn, irgendwie gleichzeitig, aber gut. Aber bei dem Herrn, okay. Sie gingen hinaus mit Furcht und großer Freude und liefen, um es seinen Jüngern zu verkünden. Und als sie gingen, um es seinen Jüngern zu verkünden, siehe, da begegnete ihnen Jesus und sprach, seid gegrüßt. Sie aber traten herzu und fassten seine Füße und beteten ihn an. Also ich finde es interessant, als sie erfahren haben, hey, Jesus ist auferstanden, dann warten sie nicht da am Grab und denken, dann kommt er vielleicht irgendwann mal vorbei und sagt Hallo, sondern in dem Moment, wo sie sich aufmachen und diese Botschaft, diese frohe Botschaft verkündigen wollen, wo sie sich aufmachen, das den Jüngern zu erzählen, in dem Moment begegnet ihnen Jesus. Als sie sich aufmachten, da begegnet ihnen Jesus. Und ich glaube auch, wenn wir uns aufmachen und den Menschen von Jesus erzählen, dann begegnet er uns auch nochmal auf eine besondere Weise. Amen. Fand ich stark, als ich das irgendwie so sehen durfte. Und ich glaube an noch etwas, und zwar, dass darin Zeuge zu sein für Jesus, das wird früher oder später zwangsläufig auch dir selbst zur Freude auch werden. Spätestens natürlich im Himmel, wenn du da mit den ganzen Leuten zusammensitzt, wo du weißt, okay, da hast du deinen Mund aufgekriegt, hast nicht verschwiegen, dass du oder wer Jesus ist. Und ich habe eine Stelle die Woche gelesen, wieder meine Hochgeschwindigkeitslesung, aber irgendwie hält es den Herrn nicht immer davon ab, dann auch was zu mir zu sagen. Und da ging es um das hochzeitliche Mahl. Und ich habe die Stelle gelesen und auch die Deutung, die ich jetzt habe, die ist nicht anders als die Deutung, die wahrscheinlich die meisten hier kennen. Aber so, mir ist nochmal so ein Detail bei dieser Geschichte aufgefallen, was ich interessant fand. Es ist ein längerer Absatz. Wer eine Bibel hat, die er gerne liest, der darf gerne da hineinschauen und mit mir lesen. Matthäus 22 ist das. Ich werde lesen aus der Züricher Bibel. Matthäus 22, gleich ab dem ersten Vers. Und Jesus begann wiederum in Gleichnissen zu ihnen zu reden. Mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und er sandte seine Knechte aus, die Geladenen zur Hochzeit zu rufen. Doch die wollten nicht kommen. Darauf sandte er andere Knechte aus und sprach, sagt den Geladenen, seht, mein Mahl habe ich bereitet, meine Ochsen und das Mastvieh sind geschlachtet. Alles ist bereit, kommt zur Hochzeit. Sie aber achteten nicht darauf und gingen ihres Weges. Der eine auf seinen Acker, der andere an sein Geschäft. Die übrigen aber ergriffen seine Knechte, misshandelten und töteten sie. Da wurde der König zornig und schickte seine Heere aus, ließ jene Mörder umbringen und ihre Städte anzünden. Dann sagt er zu seinen Knechten, die Hochzeit ist zwar bereit, die Geladenen aber waren es nicht wert. Geht also an die Ecken der Straßen und ruft zur Hochzeit, wen immer ihr findet. Da gingen die Knechte auf die Straße hinaus und brachten, die sie fanden, böse und gute, und der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Als aber der König eintrat, sich die Gäste anzusehen, sah er einen, der kein Hochzeitskleid trug. Und er sagte zu ihm, Freund, wie bist du hier hereingekommen ohne ein Hochzeitskleid? Der aber blieb stumm. Da sagte der König zu einem seiner Diener, bindet ihm die Hände und Füße, werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, dort wird Heulen und Zähneklappern sein. Und ich habe das so gelesen und habe das ja schon mal gelesen. Und mir ist was aufgefallen, was eigentlich, ja, also wie gesagt, für die Deutung macht es keinen Unterschied, aber es fand ich interessant. So dieser erste Satz, mit dem Himmelreich ist es wie mit einem König, der für seinen Sohn die Hochzeit ausrichtete. Und da fiel mir was auf. Ich bin nicht verheiratet und ich bin auch kein Hochzeitsexperte. Aber ich dachte mir so, wo ist die Braut? Wo ist die Braut? Also das ganze Kapitel über kommt ja die Braut nicht vor. Und wir lesen dann aber später, deswegen habe ich auch die Züricher Übersetzung genommen, dass dann die Leute also Hochzeitskleider tragen, auch obwohl sie Männer sind. In den meisten Übersetzungen heißt es ein hochzeitliches Gewand. Und ich denke, die meisten werden mir in der Deutung zustimmen, dass wir wissen, dass wir als Leib Christi werden ja den Herrn dann heiraten. Wir sind ja auch die Braut Christi dann. Und dann fiel mir das erst so auf, dass eigentlich die Gäste, die eingeladen werden, sind nicht nur eigentlich ja Leute, die irgendwo mit zuschauen, sondern die sind eigentlich die Braut. Weil Leute, die zu Jesus gekommen sind, werden Teil der Braut Christi und dürfen ihn dann heiraten. Und das fand ich eigentlich so interessant, dass wir gehen umher und, wie sage ich das jetzt, und suchen nicht nur Gäste, sondern die werden Teil der Braut, also die kriegen den Ehrenplatz auch mit, dass wir den Herrn Jesus heiraten dürfen. Und wenn ich das dann auch lese, dass es heißt, das finde ich so schön, der Hochzeitssaal füllte sich mit Gästen. Dass es also nicht heißt, okay, da an den Straßenecken, da waren jetzt nicht so viele irgendwie zu finden, sondern offensichtlich gibt es genügend Menschen zu finden, dass der Hochzeitssaal sich auch wirklich füllt. Und das ermutigt mich und ich denke auch, dass da auch eine Freude drin verheißen ist. Wir wissen dürfen, hey, wir dürfen zu den Menschen gehen, ob auf den Straßen, an den Straßenecken, an den Zäunen, wo auch immer, oder auch im Geschäft und wo auch immer wir unterwegs sind. Und wir haben die Möglichkeit, sie im Endeffekt zur Hochzeit einzuladen. Versteht ihr, wie ich meine? Also ihnen von Jesus zu erzählen und wenn sie das annehmen, werden sie Teil der Braut Christi, dürfen sich darauf freuen. Das finde ich stark irgendwie. Ja, und vorher fand ich es interessant, da hatte jemand noch erwähnt, dass das Wort Gottes ist ja ein Same. Ja? Und da möchte ich uns auch noch einen ermutigenden Vers mitgeben. Ich denke, uns ist bekannt, dass das Wort Gottes ein Same ist, den wir säen, also wie so Weizenkorn oder in der Richtung. Und in Prediger 11, Vers 6 heißt es, also kann auch sein, dass es ein rein agrarkulturtechnischer Ausdruck ist, oder für Landwirte halt, aber ich habe das Gefühl, das könnte man auch fürs Evangelisieren vielleicht verwenden. Da ist in Prediger 11, Vers 6, am Morgen sähe deinen Samen und lass deine Hand bis zum Abend nicht ruhen, denn du weißt nicht, was geraten wird, ob dies oder das oder beides miteinander gut gerät. Finde ich interessant. Also, wenn ich das auf Evangelisation oder einen evangelistischen Lifestyle beziehe, zu wissen, hey, ich lasse meine Hand eigentlich gar nicht ruhen, so von Jesus zu erzählen, weil ich weiß auch nicht, was wird alles geraten vielleicht. 1. Korinther 3, 6 heißt es, ich habe gepflanzt, Apollos hat begossen, aber Gott hat das Gedeihen gegeben. Wir sind fürs Pflanzen und Begießen durchaus zuständig, nicht der Herr, da heißt es nicht, der Herr hat gepflanzt, der hat dies, also wir säen in dem Sinne und der Herr schenkt aber das Gedeihen. Was mich auch wiederum ermutigt, weil ich weiß, hey, wenn jetzt nicht die Früchte wachsen, die ich sehen will, also im Konkreten, dass der und der und der, eigentlich alle, mit denen ich über Jesus rede, möchte ich ja, dass sie alle auch gerettet werden. Vielleicht sehe ich das nicht sofort und vielleicht bei manchen auch gar nicht. Aber der Herr macht uns nicht verantwortlich für das Gedeihen. Aber er freut sich einfach, wenn wir säen, wenn wir begießen, wenn wir arbeiten in seinem Weinberg, wenn wir arbeiten auf seinem Ackerfeld. Und das dürfen wir wirklich tun. Ich war heute so ermutigt, als wir waren ja vorher auch auf der Straße unterwegs, genau die vordere Reihe, merke ich gerade, genau, war evangelisieren. Und ich habe so wirklich gedacht, also ich habe dann nochmal ein bisschen schneller hier noch weitergeschrieben, weil ich wollte dann dabei sein. Und ich weiß noch, wo ich mit Elias unterwegs war und er gesprochen hatte mit einem Mann über den Glauben, über das Evangelium. Dann war so dieser Moment auf einmal, wo an der Bushaltestelle redet er so mit ihm über Jesus und dann, ich stehe so mit dabei und dann links von uns kommt noch ein weiterer Mann aus der Menge, sage ich mal, und sagt, darf ich zuhören, das interessiert mich. Und das fand ich so stark irgendwie. Und dann haben wir ja am Ende dann mit ihm noch weitergeredet, da hat dann auch ein Traktat bekommen, wo ich denke, hey, das Evangelium ist nichts, was wir verstecken müssen. Hey, das ist eine Kraft Gottes zu retten, jeden, der glaubt. Und ich möchte es mehr und mehr erleben, hey, dass die Leute sagen, was geht da ab, was wird da erzählt, oder auch Wunder, die geschehen, wenn in der Kraft Gottes auch gewirkt wird. Also ich glaube, es gibt nichts Anziehenderes für die Menschen als das Evangelium, weil es im Endeffekt der Schlüssel ist zur Beziehung mit ihrem Schöpfer, der sie von Anfang an geliebt hat. Amen. Danke, Jesus. Ja, um das alles zusammenzufassen, ich denke, unser Oberbürgermeister hat es richtig zitiert, das Beste der Stadt zu suchen, das ist wichtig. Und unser absolutes Oberhaupt Christus, ja, für ihn wollen wir das auch tun. Jeremia 29,7 war der Vers, suchet der Stadt Bestes, dahin ich euch habe wegführen lassen und betet für sie zum Herrn. Denn wenn es ihr wohl geht, geht es auch euch wohl. Und ich habe jetzt einfach mal drei, denke ich, zentrale Punkte, sicherlich nicht abschließend die Liste, aber drei zentrale Punkte rausgelesen für mich da, rausgehört. Einmal, ja, eben für die Stadt wirklich zu beten, weiterhin für die Menschen hier, für auch unsere Oberen zu beten und zu danken, das nicht zu vergessen. Dann aber auch der Stadt und den Bürgern in der Stadt oder auch den Besuchern hier, dass wir ihnen Gutes tun, ganz praktisch. Ja. Ich sage das auch nochmal, dass niemand jetzt sagt, ah, okay, jetzt hat er lang genug gepredigt, jetzt haben wir das vergessen. Nein, kommt auch wirklich, lasst uns gerne nachher auch vielleicht besprechen, wer Interesse hat, dass wir auch wirklich was praktisch vielleicht starten, was Gutes zu tun in dieser Stadt, den Bürgern einen Start da vielleicht zu setzen. Und nicht nur der Stadt Gutes zu tun und Gutes zu geben, sondern im Endeffekt ja ihnen das Beste zu geben, indem wir ihnen das Evangelium weitergeben dürfen. Und da möchte ich euch auch wirklich ermutigen, jeder von uns kann das machen, jeder von uns hat etwas erlebt, was er teilen kann. Und da möchte der Herr uns auch gebrauchen. Ich würde dafür gerne einfach auch nochmal für uns beten. Ja. Und Jesus, ich danke dir, dass du der Grund bist, warum wir heute hier zusammengekommen sind. Du bist der Grund, ja, warum wir einfach diese Freude im Gottesdienst auch haben dürfen. Und wir möchten einfach das weiter auch im Fokus haben, dass du für uns am Kreuz gestorben bist und uns dadurch alles geschenkt hast, Herr. Dass das ja nicht nur ein Moment in unserem Leben war, ein schöner Tag, sondern es ist ja das Evangelium, es ist unser Leben im Endeffekt. Du bist es, Herr, der Weg, Wahrheit und Leben ist. Und so möchte ich dich bitten, Herr, dass du es in uns diese Wichtigkeit davon, die Wichtigkeit von deinem Evangelium, dass du sie uns wieder mehr in den Fokus rückst und uns wirklich eine Begeisterung wieder neu schenkst für das, was du am Kreuz getan hast, dass wir gar nicht anders können, als zu reden von dem, was wir gesehen und erlebt haben, Herr. Dass wir es weitergeben, was du Gutes getan hast in unserem Leben, das Evangelium bringen in die Stadt, dort, wo du uns hineingestellt hast. Und dass wir dann sehen dürfen, Herr, wie du Türen öffnest, Herr, wie dein Heiliger Geist uns leitet in dem, was wir reden. Und ich danke dir, Herr, dass du da auch durch jeden Einzelnen, der sich bereit erklärt, einfach auch wirkst, Herr. Dass wenn wir sagen, hier bin ich, sende mich, dass du uns auch sendest und dass du uns gebrauchst. Ich danke dir, Herr, dass es nicht auf irgendjemandes Wollen oder Können oder seine Fähigkeiten ankommt, sondern einfach daran, dass du mit ihm bist, Herr. Ich danke dir, dass du mit uns bist. Und so bete ich dich, Herr, wirklich, dass du auch kommst und unsere Gemeinde, auch diejenigen, die heute nicht da sind, dass du sie füllst, inklusive auch mir, Herr, mit einem neuen Freimut, einer Freimütigkeit, dein Wort offen zu verkündigen, einfach auch diesen Schritt zu gehen, Menschen anzusprechen, auf die Stimme des Geistes zu hören, zu wissen, in welchen Situationen, wo wir es vielleicht gar nicht gerechnet haben damit, wir einfach Zeuge sein dürfen, Zeugnis geben dürfen. Und dann zu sehen, wie dein Wort an sich schon wirkt an Menschen, aber wie auch deine Kraft, mit der du uns gesalbt hast, einfach wirkt durch uns. Ich danke dir, dass du gesagt hast, dass dies die Zeichen sind, die folgen werden denen, die glauben, und dass wir dann sehen dürfen, wie Kranke geheilt werden, wie ja, bis hin zur Totenauferstehung. Du sagst es in deinem Wort, Herr, wir möchten daran glauben. Wir möchten da hineinkommen, die Dinge zu wirken, die du uns aufgetragen und verheißen hast, und sehen, wie du in Biberach Rettung und Rettung und Rettung und Rettung und Rettung schenkst. In deinem mächtigen Namen, Jesus. Amen.